Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Tischlein deck dich, Ausgabe Nummer 129. Ich bin zurück an meinem alten Platz, an meinem Wohnort hier in der proletarischen WG und feuere heute aus allen Rohren. Pech und Schwefel wird's regnen und wir kommen heute wirklich einen guten Schritt vorwärts in dieser geistigen Auseinandersetzung. Ja, und ich muss einfach sagen, so kann es nicht weitergehen. Also ich muss wenigstens bis Ende September jetzt wirklich zu diesem Schlusspunkt kommen. Und diese Reibereien und ja, Angriffe auf die anderen Podcasts einstellen und mich dann den wirklich wichtigen Themen zuwenden, wie ich damals schon sagte, die Liebe und so weiter, aber auch andere, aber völlig egal. Hören wir jetzt bitte einfach da rein, ja, in diesen Podcast. Wir müssen damit fertig werden und ich weiß wirklich auch nichts anderes mehr. Also bitte, wir waren da gerade stehen geblieben, nämlich vorletzte Folge. Was? Und jetzt bin ich hier wieder in meiner gewohnten Produktionsumgebung und kann das hier deshalb spielen. Der Liberalismus heißt es da, bla 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 bla. Der ja, ist auf dem Siegeszug irgendwie mit dem Ende der Geschichte. Und was ich jetzt dachte, wo ich heute anfing, diesen Artikel zu lesen von Fukuyama, es ist auch gar nicht so ausgeklügelt. Ja, vielleicht muss man es auch wirklich so runterbrechen auf das Ende der Geschichte. Das ist eine These, die versteht sich von selbst. Das ist halt der Zusammenbruch des Marxismus und da versucht der Liberalismus jetzt Profit zu machen, die ganze Welt zu überschwemmen und zu sagen, ich habe es euch doch gesagt, ja, so ist es und so geht's. Und mehr steckt da auch gar nicht drin, das wird da ausgedrückt und das ist ja auch gut, das auszudrücken, aber es ist halt doch falsch aus der Sicht eines solchen liberalen Denkers wie Fukuyama und genauso falsch, wenn es wiedergekäut wird durch Stefan und Wolfgang. Aber egal, hören wir es uns dialektisch aus marxistischer Perspektive jetzt bitte mal an einfach. Und genau. Ich habe diesen Artikel nicht gelesen, meine ich, sondern nur angefangen heute zu lesen und so weiter. Kam Fukuyama da auf Hegel und Marx zu sprechen, bla bla, bla bla. Und Wolfgang meinte halt nur, dass dieser ursprüngliche Artikel, da steckt alles drin eigentlich. Und in seinem Buch hat es dann noch mal verbreitet, diese Überlegung. Aber es gibt diesen ursprünglichen Artikel wohl, der schon 1989 wohl erschienen ist. Also nun hier Liberalismus und so weiter. Ja, ja.
Situation wird es schwieriger, so zu sein. Und langfristig geht er davon aus, dass der Liberalismus zwar Höhen und Tiefen erlebt und erlebt hat, aber dass man doch immer wieder zu diesem Liberalismus zurückkommt. Und ein Beispiel, das er nennt, kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Er sagt, die liberale Idee bleibt für Menschen in aller Welt sehr lebendig. Und das wäre jetzt das, wo ich an Zizek anknüpfen möchte, weil er ja sagt, wir müssen diese Universalität verteidigen. Und das ist quasi unser weiterer Ortsbonus, den wir haben. Nicht nur tolles BIP oder so, ja, sondern der Ortsbonus ist auch diese liberale Demokratie. Und den Ortsbonus muss man aber auch dann auch anderen anbieten und nicht nur uns. Und wenn man diese Universalität hochhält, dann...
Ja, und das, da muss ich schon wieder eingreifen, den Ortsbonus den anderen anbieten, was soll das heißen? Es ist wiederum nur die Forderung, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Also, oder, ja, was anderes kann es ja nicht heißen. Das heißt ja nur, hier gibt es halt diesen Ortsbonus und woanders aber nicht. Und daran können wir jetzt auch nichts ändern. Sondern den wir haben, den bieten wir halt den anderen an. Ja, und das ist einfach viel zu wenig. Und im Übrigen ist es auch nur das BIP. Es steckt nichts weiter dahinter. Sondern, ja, durch diese Fortschritte bei der Akkumulation, bei diesen gewalttätigen Raubzügen. Dadurch kann man sich dann halt leisten, im Inneren mal ein bisschen liberaler zu sein und zu sagen, ja klar, also als Merkel muss ich ja nicht mehr so autoritär auftreten, weil die Logik des Kapitals regelt ja schon alles für mich. Ich habe 5 Automobilkonzerne im Land und das hat eben ein Orban nicht. Und das ist schon ein sehr gravierender Unterschied, den man zur Kenntnis nehmen kann. Und ja, deshalb innerhalb des Weltgefüges der Staatenkonkurrenz, wo es also keinen sozialistischen Austausch, keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe gibt, ja, da muss ich an Orban halt irgendwie andere Wege und Mittel suchen, und drifte dann eher ab ins Illiberale, wie er selber sagt, die illiberale Demokratie. Und ja, also die Leute würden genauso gut nach Ungarn gehen, wenn es da auch 5 Automobilkonzerne geben würde, würden die Flüchtlinge auch gerne hin. Gut, da sind sie vielleicht nicht so gerne gesehen, aber naja, also nun weiter im Text.
Können wir auch da sehr selbstbewusst mit umgehen. Und das ist etwas, was Fukuyama hier schreibt und was nicht von der Hand zu weisen ist. Jedes Jahr verlassen Hunderttausende von Menschen, manchmal sogar Millionen, arme, gewalttätige und schlecht regierte Länder auf der Suche nach einem besseren Leben. Das Ziel ihrer Wahl ist niemals China, Russland oder Venezuela. Vielmehr suchen sie nach gut regierten, liberalen Gesellschaften, in denen ihre Kinder mehr Freiheit und Chancen haben werden. Sie
Ja, das finde ich halt so komisch. Gerade hieß es noch, es geht nicht ums BIP, aber irgendwie doch. Aber ja, man kann ja sagen, gut, China als Beispiel, weiß ich gar nicht, wie viel Migration die da haben. Scheinbar nicht so viel, wenn wir Herr Wolfgang folgen. Nun ja. Es geht angeblich nicht ums BIP. Angeblich gehen diese Leute dahin, weil sie einfach mal einen fairen Prozess haben wollen, ne? Weil sie einfach mal sagen, komm, es kann doch nicht sein, dass man hier so schlecht regiert ist, so korrupt in Argentinien. Und das ist dann der Grund, warum der Argentinier auswandert. Nicht, dass er da keinen Job mehr hat oder 100% Inflation jährlich ist, sondern dass er sagt, ja, das muss einfach besser organisiert, effizienter verwaltet werden hier dieser Stadt. Naja, weiter im Text.
sind es, die viel mehr als die selbstgefälligen Bewohner liberaler Gesellschaften erkennen, dass es in der Tat einen Bogen der Geschichte gibt, an dessen Ende die Gerechtigkeit steht. Das ist also die Schlusspointe dieses Textes. Und damit bin ich sehr froh, wie er das schreibt.
Ist ja auch die große Schicksalsfrage des 21.
Also, ich kann es nur so sagen. Ja. Und dieser Bogen, der führt irgendwie in den Westen. Es ist gleichsam eine Brücke, die bauen wir diesen Bewohnern der südlichen, zurückgelassenen, elendeten Gebiete und sagen, das ist genau der Bogen der Geschichte. Der geht einfach dahin, dass wir diese Länder ja so ausbluten und auszehren, aus ihnen die Arbeitskräfte abziehen, weil hier im Westen, da ist der ganz große Bogen der Geschichte. Das Rad der Geschichte wird halt hier gedreht. Hier hast du noch was zu arbeiten. Und es ist aber nicht nur diese Arbeit, es ist ja auch dieses Liberale. Aber wenn man das sich so weiter fortspinnt in die Zukunft, dann ist es ja wirklich so eine Segregation, dass man dann sagt, ja, wir haben halt hier die guten Länder im Westen, die sind liberal und die anderen, die sind schlecht. Und deshalb kommen die Leute dahin. Und dann gibt es noch Länder, die stehen für sich, wie Russland oder China, die sind autoritär. Und ja, die bleiben noch so ein bisschen für sich. Und das ist dann ja aber wirklich so eine Segregation irgendwie. Da wird eine Mauer aufgebaut und dann, ja, das wird einfach verfestigt, perpetuiert dieser Zustand, dass diesen Gebieten im globalen Süden dann nie besser gehen kann. Oder was soll das sein? Soll das ein Votum mit den Füßen sein, dass die Regierungschefs dieser Länder dann sagen, ach so, wenn unsere Leute hier auswandern, ja, ist klar, dann muss ich hier mal besser regieren. Naja, also es ist ganz nicht richtig fassen. Was ist das hier für eine Spinnerei? Hören wir bitte weiter.
20. Jahrhunderts, denn im 20. war es das Bevölkerungswachstum.
Regierten liberalen Gesellschaften, in denen ihre Kinder mehr Freiheit und Chancen haben werden. Sie sind es, die viel mehr als die selbstgefälligen Bewohner liberaler Gesellschaften erkennen, dass es in der Tat einen Bogen der Geschichte gibt, an dessen Ende die Gerechtigkeit steht. Das ist also die Schlusspointe dieses Textes. Und damit bin ich sehr froh, wie er das schreibt.
Ist ja auch die große Schicksalsfrage des 21. Jahrhunderts. Denn im 20. war es das Bevölkerungswachstum und im 21. ist es die Bevölkerungsverteilung. Und interessanterweise wird die Freiheit ja immer nur dann geschätzt, wenn es ökonomisch auch gerade rund läuft. Ökonomisch läuft es aber nur rund, wenn über Migration Bevölkerungswachstum oder zumindest Stagnation da ist. Ansonsten, das sind dann die Schicksale Bulgarien, Ungarn und so weiter, der ganze Ostblock, wie man so.
Und das ist jetzt eine schöne Brücke, die uns Stefan hier baut. Also er sagt hier gleichsam, wir Deutschen, wir haben gar keine andere Wahl, als mehr Migration zuzulassen, weil wenn nicht, dann enden wir auch wie Ungarn und Bulgarien. weil es kann einfach nicht gehen mit der Wirtschaft. Die war abhängig vom Bevölkerungswachstum, sagt er, im letzten Jahrhundert, aber dieses Jahrhundert ist dann die Bevölkerungsverteilung, weil die Menschheit dann nicht mehr so krass wächst. Und ja, also was er hier sagt, ist dann, ja, es muss halt wirklich so gehen. Dieser Flüchtlingsstrom, der muss jetzt wirklich in Gang gesetzt werden, Jahr für Jahr Millionen Menschen rausholen aus dem Süden und in unsere nördlichen Länder. Und diese korrupten Politiker und Regierungen dort, und die können wir ganz abschreiben, aufgeben. Das ist nicht das Liberale, das ist nicht das reine weiße liberale Herrschaftsgefüge, das wir hier anerkennen. Und und wir brauchen es aber auch. Es ist eine ökonomische Notwendigkeit, sagt uns Stefan. Gleichsam, denn irgendwie, ja, ist es mit der Bevölkerungsverteilung verbandelt. Das Wirtschaftswachstum, dass wir wirtschaftlich so wohlhabend bleiben, dazu brauchen wir halt mehr Leute. Und ja, ich finde einfach nur, dass man hier innerhalb dieser Grenzen des Konkurrenzframeworks denkt und sagt, ja, so muss es gehen, wir können den anderen diese Leute wegnehmen oder wir brauchen es auch. Ne? Wenn wir die Migration nicht haben, dann können wir unseren Wohlstand auch nicht mehr halten. Und das bezeichnete ich als die Urangst schon mal und will mich darüber auch lustig machen. Ja, das ist nämlich genau diese Angst der Rechten vor der Überfremdung, ist gar nicht so weit weg von der Angst von Stefan hier vor der Überalterung, dass wir gar nicht mehr genug Leute haben, die unsere Wirtschaft, unsere Produkte zusammenschrauben. Und ja. Also die Notwendigkeit der Ökonomie. Das können wir uns mal kurz merken. Und jetzt aber weiter hier im Text.
Schön sagt, wo Bevölkerung schrumpfen und entsprechend dann auch die Wirtschaft in die Knie geht, da hat dann die Freiheit als Idee auch nicht mehr so den großen Stand. Und es werden dann auch nicht mehr, sind dann nicht mehr so die Sehnsuchtsländer, in die man dann geht, sondern, naja.
Und ach so, das hatte ich vergessen, genau. Er sagt also, und ich will's ja, finde es auch ganz gut, die Bemerkung von Stefan. Hier, wie gesagt, die beiden kommen auch nicht richtig zusammen, es ist nicht wirklich klar, aber Stefan fängt es doch nochmal wieder ein, wo Wolfgang sich hier vergaloppiert hat in dieser unkritischen Referenz auf Fukuyama. Er sagt, ja, nur da wird die Freiheit geschätzt, wo es auch mit der Ökonomie läuft. Und deshalb, damit wir einen liberalen Rechtsstaat behalten, sehr klug, sagt er hier, also, ja, brauchen wir ja diese Wirtschaftsmacht. Das ist nämlich sehr richtig. Und also, wir werden auch nicht dieses Sehnsuchtsland bleiben. Wenn wir die Zuwanderung jetzt nicht aktiv ankurbeln, dann wird unsere Wirtschaft abschmieren und dann werden wir in Zukunft noch viel weniger Zukunftseinwanderungsland sein können. Dann werden die Leute auch nicht mehr herkommen wollen, weil es dann halt nichts mehr gibt, was sie hier an Arbeitsplätzen vorfinden könnten. Das finde ich sehr bedenkenswert hier. Aber grundsätzlich ist diese Frage, was haben diese Leute jetzt für ein Recht, hierher zu kommen? Aus meiner Sicht eben, ja, da sind wir wieder bei den Menschenrechten. Es kann ja eine Forderung geben, man muss Menschen aufnehmen aus Kriegsgebieten und so weiter. Aber aus meiner Sicht zu sagen, jemand, der aus einem Land wie Brasilien kommt, das auch ökonomisch extrem unterworfen ist, aber wo jetzt nicht Kriegszustände herrschen. Also da haben wir erstmal keine Pflicht, die aufzunehmen, sondern das ist eine politische Entscheidung, würde ich sagen. Und es wird hier aber so hingestellt, als gäbe es gar keine andere Wahl, als ist das jetzt halt der Zug, den wir nehmen müssen. Und ja, aber weiter hier im Text. Ich verhaspel mich hier dann ganz.
Das beste Beispiel dafür ist natürlich England, das jetzt einmal so richtig vor die Hunde geht und auch feststellt, was ausbleibende Migration bedeutet oder sogar zurückgehende Migration, wenn da einfach wirklich die Menschen dann einfach abwandern, die vorher zugewandert sind. Mhm. Und für Deutschland entscheidet es sich immer noch. Mhm. Wir haben ja die Idee vorgeschlagen, jedes Land sucht sich, das ist von Stephen Miller die Idee, aber jedes Land sucht sich ein afrikanisches Partnerland und versucht dann da so eine Art Mentor inklusive Austauschprogramme und so weiter zu fahren. Naja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Fukuyama werde ich natürlich auch noch lesen.
Genau, das war jetzt nur ein Artikel, den er veröffentlicht hat im Zuge des Krieges. Vielleicht widmen wir uns mal noch ganz seinem neuen Buch, das bald erscheinen wird. Mal schauen.
Genau, bei Hoffmann und Campe. Der Verlag hat mir jetzt auch den Katalog geschickt. Ich stehe tatsächlich, also man blättert so durch. Erstes Sachbuch Fukuyama, blättert man um, da komme ich schon.
Prima,
ja. Hat mich gefreut, dass ich da so an Fukuyama ranrücke gleich. Naja. Gut, bleiben wir mal bei diesen großen Fragen, allerdings im Kleinen aufgehängt, nämlich was macht man jetzt mit dem ganzen mit der ganzen Kohle, die man hat, mit dem ganzen Geld? Und die ESG-Investment-Strategien sind jetzt alle unter Druck geraten, schreibt Harriet Agnew in der Financial Times. Dieser Text ist sehr empfehlenswert, auch nochmal selbst zu lesen, denn es ist ein sehr breites Wortspendespektrum, das man hier bekommt. Also in der Hinsicht eine schöne Telefonrecherchearbeit, wo die ganzen Stimmungs- und Gemütszustandslagen aus den beteiligten Büros die Märkte, wie man so schön sagt, mal zusammentragen wird. Also vor 2 Jahrzehnten, haben die UN in entsprechenden Kommissionen angefangen, ESG zu behandeln. Also das E steht für Environmental, S für Social und G für Corporate in Klammern.
Ah genau, da geht es jetzt um diese grünen Aktienbonds und so weiter. Da referiert Stefan, ja, wie das zu einem Markt wurde, zu einem Wachstumsmarkt, dass da immer mehr in diese grünen Technologien investiert wurde, aber es dann schwierig war, das abzugrenzen, ja, was ist hier grün, was nicht grün. Und das war ja sowieso schon der Streitpunkt damals im Aufwand-Podcast 419 zwischen Thilo und Stefan, dass Stefan so euphorisch war, als BlackRock ankündigte, ja, der Vermögensverwalter will jetzt sagen, ja, wir ziehen uns zurück aus Unternehmen, die mit fossilen Energieträgern zu viele Profite einfahren und die wollen da irgendwie die Maßstäbe anlegen und dann sagt Thilo, es kann ja nicht sein, der Kapitalismus, mit dem darf es keine Lösung geben und das ist ja grundrichtig, mit dem dürfen wir uns nicht arrangieren und darauf hoffen, dass der noch unsere Menschheitsprobleme löst. Und Stefan dann aber, nee, aber Thilo, du musst doch realistisch sein. Und das fand ich sehr schön, diese Diskussion damals. Und jetzt ist diese Diskussion irgendwie sehr schön zu Ende gegangen oder abgewürgt worden. Ja, also ich wünsche mir auch Thilo auf jeden Fall zurück. Das wäre einfach so wunderbar, wenn es da ein Comeback gäbe vom Aufwachen-Podcast. Aber was jetzt nämlich rauskommt bei dieser Diskussion, da will ich jetzt gar nicht weiterspielen, weil es nicht so interessant ist, aber mich hat es irgendwie befremdet. Stefan, ja, dröselt das dann auf mit diesen Aktienmärkten und dem ESG, dass dieses Label auch irgendwie nichts mehr wert ist, dass es verwässert wurde und dann aber gibt es vielleicht doch noch eine Chance. Weiß nicht genau, aber Wolfgang grätscht dann rein, um zu sagen, ja okay, hör mal, es ist jetzt auch gut mit Klimawandel. Wir haben 3 Jahre dran geglaubt, dass die Politik eingreift, gar nicht was ändern kann. Aber jetzt ist auch klar, es ist besser, man belastet sich nicht weiter damit, sich Gedanken zu machen, was muss ich tun, um das Klima nicht zu belasten, nicht zu schädigen, sondern man lebt jetzt einfach so, wie man will. Und das ist sehr viel entspannter, sagt Wolfgang. Dem würde ich auch zustimmen, nur generell verstehe ich seine Haltung nicht ganz, wo auch das Klima für ihn immer so dieses dringliche, wichtigste politische Thema der Zeit war. Und dann sagt er jetzt, aber ja, hat er irgendwie die Hoffnung verloren. Jetzt, also was ist das bitte für eine lasche Haltung, dass er jetzt sagt, jetzt überhaupt kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, lohnt sich wohl gar nicht mehr dafür zu kämpfen. Und Stefan noch mit seinen grünen Bonds. Es ist hier eine sehr bizarre Debatte gewesen, die ich jetzt auch gar nicht weiter aufgreifen will, sondern kommen wir jetzt nämlich zu dem, was gerade schon angesprochen wurde, nämlich der Brexit. Und da bin ich ja eine dezidiert oder dedizierten anderen Meinung. Dezidiert andere Meinung, dass das gar nicht gehen kann mit dem Brexit, sondern doch, es kann. Es ist eine gute Idee, so wie auch diese Autoren dieses Buchs über das Ende des Endes der Geschichte meinten. Die sahen im Brexit einen Versuch, sich wegzubewegen von der Antipolitik, von diesem Populismus oder wie auch immer sie das bezeichneten. Ein Versuch für progressive Politik wieder Stimmung zu machen. Und so sehe ich es auch. Und die Probleme Großbritanniens sind, ja, liegen sich an was anderem, an diesem Neoliberalismus auch, der ja dort mit eiserner Faust noch viel mehr durchgedrückt wurde als in Deutschland. Also sinkende Gehälter, Beschneidung der Arbeiterrechte, Staatsfinanzen sollen solide sein, keine Schulden und so weiter. Das sind also alles toxische Maßnahmen, die die Wirtschaft und die Arbeiterklasse schröpfen Und ja, darin sehe ich eher den Niedergang der britischen Gesellschaft und Ökonomie. Und jetzt weniger abhängig von der Frage Brexit oder nicht Brexit, sondern ich sage, es kommt richtig, sich von diesem halbfaschistischen Regime, neofaschistischen Regime von der Leyen loszumachen und zu sagen, das ist nicht unser, also das ist ziemlich unsere Werte hier. Und gut, egal wie, wir müssen es versuchen, doch uns davon zu lösen. Und genau, dazu gibt es auch noch einen Makroskop-Artikel später. Jetzt aber hören wir da bitte nur mal kurz rein. Hören wir da jetzt bitte mal rein in diese Debatte vom Brexit. Und das ist Teil dieser Folge, die ich schon behandelt hatte, nämlich über, also Salon von Mai, Habermas ist im Titel. Genau, Salon dieses Jahres Mai, Minute 32 hier bitte. Einmal kurz hören wir ein paar Minuten durch hier, ja.
Fängt jetzt eigentlich wieder die Geschichte in Gang, beziehungsweise jetzt fängt die Demokratie wieder an zu arbeiten, zu erwachen.
Also die Politik ist Demokratie. Ich habe mir da so drunter notiert unter diesem Zizek-Spruch, ja, das sagt Luhmann auch. Funktionale Differenzierung heißt, wir haben es mit einer Professionalisierung von Politik zu tun, in diesem Sinne, dass die Kritik an der Politik selbst schon in der Politik stattfindet und nicht irgendwo sonst, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft oder so, sondern wer politische Kritik üben will, geht einfach ins Parlament und gehört dort zur Opposition. Luhmann übertreibt es dann so weit, dass er sogar Einparteiensysteme dieser Art der Ausdifferenzierung von Politik zutraut, wie wir es beispielsweise in China sehen, wenn nur der politische Kampf zwischen Regierung und, sagen wir mal, trotzdem Opposition dazu, so stattfindet, dass er in die Bevölkerung, ins Wahlvolk hineingetragen wird, dort sich dann Mehrheiten zusammenfinden, die man wie auch immer demoskopisch abfangen kann. Und das sehen wir ja auch in China zum Beispiel. Der Xi zwingt ja nicht den Chinesen irgendetwas auf. Klar, da findet auch Nudging und Propaganda statt, auch in erheblichem Maße. Aber am Ende ist es trotzdem wichtig, dass sie, und das kann dann auch Inception sein, einen Volkswillen aufgreifen. Und
Das
wenn
ist der
sich das
Begriff der Massenlinie, auf den er sich ja bezieht. Das ist ja ein Begriff, den Mao geprägt hat. Also wir und die Funktionäre, wir gehen und erfahren den Volkswillen und setzen ihn um.
Genau, er
Natürlich
muss.
bedeutet das auch eine Manipulation des Volkswillens, aber
Richtig.
es ist nicht losgelöst davon. Also das ist nicht einfach, ich hole die Peitsche raus und alle sollen gehorchen. Das würde auch nicht
Genau.
funktionieren.
Genau, die Mobilisierung läuft über Bande und zwar nicht, sie kann nicht ausschließlich über Gewalt laufen. Das sehen wir im Krieg, das wäre dann auch sozusagen ein Bürgerkrieg der Regierung oder der Mächtigen gegen die Unmächtigen, dass sie es immer nur über Zwang machen. Sondern nein, wir haben es in China durchaus mit intrinsischen Motivationen, Qi zu stützen, zu tun, auch wenn das seinerseits wieder auf Manipulation beruht.
Und da könnte sein, dass er es jetzt zu weit treibt. Vielleicht sprechen wir in der nächsten Folge nochmal darüber gesondert, wenn man sich diese Zero-Covid-Strategie
Genau,
ansieht,
bei den
die jetzt
Lockdowns,
an
ja,
einen Punkt
richtig.
angelangt ist, wo es nicht mehr um irgendwelche Freiheiten oder ich höre mal, was wollen die eigentlich, sondern das ist jetzt reine Repression. Und noch nie war es eigentlich in der Amtszeit von Xi so heikel, weil man gar nicht mehr weiß, wie viel Wut ist da schon in der Bevölkerung da, dass sie sich nicht knechten lassen wollen. Denn auch das Wohlstandsversprechen wird ja so nicht eingelöst, wenn alle eingesperrt werden und nichts gekauft werden kann.
Ja, und da noch ein kurzer Kommentar, es ist ja so wunderbar, dass diese Wut also in Deutschland nicht so da ist, ne? Das weiß man, dafür sorgen ja solche Podcaster wie Stefan und Wolfgang, dass alle eingenosse sind. Und ganz klar ist diese Corona, ja, wie hieß es gerade? Repression, reine Repression. Dieses reine Repressionsregime jetzt mit Corona, das ist einfach hinzunehmen, das ist zu schlucken für jeden, der wissenschaftlich ist und kein Wissenschaftsleugner. Und ja, also es ist Manipulation im Spiel, das ist ja richtig von Seiten von Merkel, aber nicht Merkel so sehr. Im Gegensatz von Xi steht sie oder Scholz ja da oben und denkt gar nicht viel nach, hat gar keinen richtigen Plan, sondern hangelt sich vor von Tag zu Tag und denkt, wie kann ich meine Macht nur erhalten? Man muss darum zittern in diesem ja, medialen Gegrunze und also in diesem täglichen Kasperle-Theater, in diesem Spießrutenlaufen des Medialen, da muss man sich dem halt ganz unterordnen. Da sind die Politiker, die Schauspieler auf dieser Volksbühne. Und Schieß kann sich davon zum Glück noch ein bisschen mehr freimachen und kann eine wirkliche Strategie entwickeln und in den Hinterzimmern ausdiskutieren und das dann umsetzen. Aber trotzdem ist ja im Prinzip das Gleiche, was passiert. Wie ich meinte, Merkel ist nicht diese Person, die schuld ist, obwohl sie dann halt da oben steht als die eine exekutive Macht, Repräsentantin, Person, dieses Amt bekleidet. Aber es ist verständlich nur aus dieser, ja, aus dieser Blase des politmedialen Zirkus da, der deliberativen Demokratie, genau. die ist so, dass sie deliberiert und manchmal auch deliriert und dass sie eigentlich besser sein kann. Ja, wir sind alle im Delirium, wir wissen nicht mehr, was macht unsere Politik, und das ist eigentlich auch besser, weil wenn wir es wüssten, wenn jemand noch am Steuer säße, dann müssten wir eigentlich die Verantwortung dafür übernehmen und sagen, ja, hört mal, ihr lebt ja in der Demokratie und habt hier so ein Schweinesystem am Laufen, habt ihr so eine Entrechtung und Knechtung anderer Völker ins Werk gesetzt, in Gang gesetzt, und wie ist das zu erklären? Seid ihr einfach grundsätzlich antihuman eingestellt, dass ihr andere Völker hasst? Und genau, das war meine Frage von letztem Mal. Aber jetzt hören wir bitte weiter. Das ist ja sehr schön mit der Massenlinie, fand ich, ja. Sehr richtiger Gedanke von Mao. Es geht ja nicht so, dass man da reinhört ins Volk und da einfach so die Massenlinie raushört, sondern man muss sich halt Gedanken machen, ja, was sind die materiellen Bedürfnisse des Volkes? Auch wenn es das jetzt vielleicht nicht einsieht, wie bei der Kollektivierung in der Sowjetunion, ist es ein schwieriger Prozess, weil einerseits ist klar, dieser Weg zur Kollektivierung, dass die Bauern in größeren Gemeinschaften zusammenarbeiten und ihre Produktionsgüter vergemeinschaftet werden. Wobei sie natürlich ihren Haus und Hof behielten, also nicht auch noch ihre Hühner da im Hinterhof abgeben mussten, sondern das alles behalten konnten, wie ich referierte. Aber die meisten werden das nicht einsehen, oder doch, den meisten wird es ja materiell zugutekommen, aber es gibt halt einige wenige, die, ja, wo man ganz klar sagen kann, denen wird da ihre Vormachtstellung entzogen, den Großgrundbesitzern eben. Und die werden dann wiederum die anderen manipulieren, die Bauern, die weniger besitzen, und denen einreden, ja, das ist ganz schlimm, was die Sowjetmacht, die Zentralregierung hier plant, und ihr solltet uns auch noch helfen, auf unserer Seite im Widerstand zu kämpfen. Und so kam das dann zustande, dass da so viele Tiere geschlachtet wurden und so weiter. Und ja, grundsätzlich ist es, habe ich mir aufgeschrieben, ist es ja auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg so, das Volk sieht überhaupt nicht ein, dass entnazifiziert werden muss. Man muss es aber trotzdem machen und eben gründlicher als in der BRD, so wie in der DDR, dann zumindest ja, solche Nazis nicht mehr in hohe Ämter gekommen sind. Und es ist also ein grundsätzliches Hirngespinst, dieses idealistische Vertrauen auf das Volk, dass das nachdenkt und irgendwann merkt es dann, was ist hier Sache, oder lassen wir uns noch weiter knechten, oder was machen wir hier? Das ist nicht das realpolitische Praxisding, von dem Batiu sprach, situationsbezogen, sondern ist ein Hirngespinst, und das sind genau diese Menschenrechte, dieser Diskurs der Menschenrechte. Da wird ein zahmes, unendlich schwaches und unendlich unschuldiges Subjekt beschworen. Das steht im Zentrum der Menschenrechte, das soll da geschützt werden gegen das Eindringen des Staates zur starken Hand. Früher halt die Naturgewalten, der Regen, Sturm, der bei uns hereinbrach, herabfallende Felsbrocken und so weiter, das waren die Naturgewalten. Dann in der Neuzeitmoderne kommt der Staat auf und wendet seine Gewalt an. Und dann kommen aber die Menschenrechtler und sagen so, jetzt ist Schluss mit der Gewalt. Das Individuum, das darf ab jetzt nicht mehr beschmutzt und geknechtet werden. Aber diese Haltung ist eben genau die größte Beschmutzung der menschlichen Freiheit dieses Subjekts, das eigentlich für sich selbst erstmal rausfinden muss, was zu tun ist und was für einen Wahrheitsprozess es eingehen kann. Und nicht von vornherein wissen, was ja ist böse, was muss ich nur von mir fernhalten. Und dann wird es schon nicht so schlimm werden. Also das ist von vornherein eine knechtische Haltung, diese Haltung der Menschenrechte. Und auch wenn das Volk also nicht einsieht, man muss jetzt kollektivieren, entnazifizieren, ja, die öffentliche Meinung ist eben die Klärgrube reaktionärer Ideologien. Genau, mit den Großgrundbesitzern damals auf die kleineren Bauern hatten eben auch die kirchlichen Vertreter noch einen regen Einfluss, die oft sehr abergläubisch waren und da an den Teufel glaubten und sagten, sagte ihm der orthodoxe Priester eben, ja, das, der Parteirepräsentant, der ist der Vertreter, der ist der Vertreter des Teufels, oder ja. Und dann glaubt er das halt, und das, ja, sind dann halt die damaligen sozialen Verhältnisse in dieser historischen Situation, dass es schwierig wird, da die Leute so zu überzeugen davon, aber es ist trotzdem die richtige Politik, und materiell kommt sie der Mehrheit des Volkes zugute und ist deshalb umzusetzen. Und wurde deshalb richtigerweise umgesetzt. Und kleinere Fehler und Exzesse, Überschreitungen, Transgressionen des eigentlichen Wahlprozesses, was in Fanatismus umschlug oder in diese Wahrheit zu absolut gesetzt werden sollte. Das gab es sicher in diesem Prozess, aber das hebt nicht den Prozess als Ganzen auf und macht den falsch, sondern der ist genauso richtig. Und durch die Befleckung mit der realen Substanz der Historie ist er noch schöner, denn es ist ja klar, so ein reines Theoriekonstrukt, das wird ein paar Akademiker in ihren warmen Philosophensessen glücklich machen, aber das wird nicht die Volksmassen tangieren, wird darauf gar keinen Einfluss haben und das ist deshalb nicht gleich wertzuschätzen wie das, was Stalin macht und eben seine Mitstreiter da in Partei und den ganzen Kolchosen und Sowjets. Gut, aber ja, kommen wir jetzt bitte weiter hier. Ja. Weiter im Text.
Genau. Da wird weder was produziert noch was konsumiert und damit wird es dann wirklich heikel. Und dann muss man auch sagen, du hast jetzt Repression genannt, genau. Dann ist es nicht mehr Politik, sondern dann ist es Gewaltherrschaft. Ja. So. Und in diesem Buch ist mir völlig unklar, vielleicht habe ich es auch nicht konzentriert genug gelesen, ich bin mir diesmal wirklich unsicher. Die reden natürlich auch über den Brexit.
Also, ja, und ich zweifle es auch gar nicht an, dass es eine Gewaltherrschaft ist in Bezug auf Covid in China. Aber ja, dann müsste man es halt auch hier im Westen so aussprechen und nennen. Und mehr will ich dazu nicht sagen. Also so macht man sich halt gänzlich unglaubwürdig. Und ich will aber noch glaubwürdig bleiben und sagen, ja, das erschreckt mich auch. Ich als überzeugter Kommunist würde auch nicht so in einem Covid-Ausnahmeregime leben wollen. Aber wie gesagt, ist eben trotzdem ja vielleicht nochmal das grundsätzliche Vertrauen in die Politiker größer und dass die auch einen größeren strategischen Plan haben, der jetzt gar nicht so viel mit Gesundheit zu tun hat und der Pandemie, sondern dass man gesehen hat, man muss hier andere Optionen, andere Erwägungen treffen. Und ja, die Volksmassen, die sind so, dass sie das nicht verstehen würden, wenn wir hier sagen, wir müssen jetzt die große Geopolitik gegen den Westen aufmachen. Und deshalb sagt Xi vielleicht, deshalb machen wir es lieber über den Umweg des Gesundheitsschutzes, dass wir sagen, wir müssen uns deshalb abriegeln. Deshalb, weil die Volksmassen halt so abergläubisch sind, auch heute noch, und da alles den Westmedien aus der Hand fressen würden und sagen würden, euer böses Regime will euch da einsperren, wenn Xi eben diesen Plan ins Werk setzen würde, was ja grundrichtig wäre, zu sagen, wir müssen jetzt die Grenzen schließen und auch unsere Produkte nicht mehr so viel in Westen schicken, dafür Verzögerungen in den Lieferketten sorgen, die sich dann hier in der Automobilproduktion niederschlagen, weil wir müssen jetzt dem Westen einfach eine vom Latz knallen, Herrgott. Ja, das ist der Punkt. Und das fände ich grundrichtig, wenn das Xis Überlegung ist. Und dann, genau, setzt er halt diese Covid-Strategie in Gang, weil er weiß, ansonsten werden die Volksmassen oder auch die Parteikader da kein Verständnis dafür haben, denn die sind wirklich so wie diese Bauern damals in Russland, anhänglich einfach gläubig an diese alten reaktionären Ideologien und genauso heute die Chinesen, das ist das Problem, auch die so anhänglich an diese West-Lügen, Versprechen und leeren Phrasen davon, Freiheit, Demokratie und so weiter. Ja, das ist das Problem, dass denen so eingeimpft wird und da muss man also eine Strategie haben. Aber jetzt bitte wirklich mal weiter hier. Ja.
Die Brexit-Hysterie, so, die wir ja auch mitgetragen haben. Brexit. Also die Entscheidung für den Brexit war einfach irrational und dumm. Das kann man.
Genau, hier stellt er sich also auf diese Seite. Deshalb finde ich es schön, er sagt, er hat es mitgetragen. Also diese Hysterie anzufangen und zu sagen, das ist irrational und dumm.
Einfach, wenn man so einen Schlussstrich darunter zieht, das ist jetzt auch schon 6 Jahre her fast, dass diese Entscheidung fiel, das zu machen. Und wir haben seitdem gesehen, wie sich es innerlich entfaltet hat. Die allerdings, die drei Autoren, kommen ja auf den Brexit durchaus zu sprechen mit, das war einer der Versuche, die Geschichte wieder zum Laufen zu bringen. Die gängige Idee, die gerade politisch durchgesetzt und fortentwickelt wird, nicht einfach nur mit Defizitkritik im Sinne von, naja, die EU-Mitgliedschaft muss so ein bisschen verbessert werden oder die Engländer brauchen da noch mehr Zugeständnisse oder wie auch immer, aber wir rütteln nicht an der EU-Mitgliedschaft, sondern dass da einfach gesagt wurde, nee, wir wollen jetzt gar keine EU-Mitgliedschaft mehr. Wir wollen ein anderes System. Dann haben sich die Briten natürlich so ein bisschen verstrickt in ihrem, was weiß ich, Global Britain und so, wie man es dann immer aufgedröselt hat, oder das Commonwealth nochmal zu restaurieren oder was auch immer. Aber ich glaube, die Autoren sahen da so ein Potenzial drin. Und die nahmen es ja auch Corbyn nicht übel, sich nie zum Brexit verhalten zu haben. Jedenfalls nicht abfällig oder dagegen argumentieren, sondern dass er das auch mitgetragen hat. Also.
Wo stehen die Autoren politisch? Ich habe das jetzt nicht in irgendeiner Weise nachvollzogen, sondern habe nur Textexegese betrieben. Mhm. Und ich kenne auch den Podcast nicht, aber natürlich sind die eher dem radikal linken Lager angehörig und haben erst einmal Sympathien dafür, wenn man versucht, den herrschenden Konsens in Frage zu stellen und auch den linksliberalen Konsens. Und ich glaube, das wird an einer Stelle besonders deutlich, wo es auch um den Brexit geht. Und zwar heißt es da im dritten Kapitel, die Entpolitisierung ist in der Tat eine politische Strategie, die auf der Ebene der Institutionen und Prozesse stattfindet. Die Praxis des Regierens wurde vom Druck der Masse isoliert. Das klassische Beispiel ist die Unabhängigkeit der Zentralbanken, die die Geldpolitik aus dem Bereich der Politik entführte. Wir wissen ja um das Demokratiedefizit generell bei der EU. Wir waren ja dann immer mal wieder in diesem Podcast auch schon bereit, dieses Demokratiedefizit hinzunehmen, weil wir sagten, um Gottes Willen, was wäre, wenn wirklich die CDU damit reinfunken könnte und Herr Gauweiler aus Karlsruhe noch Rabatz schlägt? Ist dann eigentlich? Also dann ist man froh um diese Unabhängigkeit. Das macht uns ein bisschen auch, Stefan, da hast du schon recht, zu Technokraten, die hier kritisiert werden. Andererseits habe ich dann das Interview mit Isabel Schnabel gesehen und dachte, okay, die wissen uns aber auch nicht so richtig in der Zentralbank, also vielleicht brauchen wir doch eine Demokratisierung. Naja, das war also natürlich schon eine Entscheidung für das Reich des kleineren Übels, die wir da vorgenommen haben. Aber das ist erstmal das, was Sie hier feststellen. Und das ist auch so, dass man sagt, naja, es gibt da diese Blackbox EU, so hieß mal ein Text aus den Blättern, aber naja, so ist es dann eben. Und jetzt kommt es aber. Jede Infragestellung dieser Ordnung wird als wütender Rückfall behandelt, der von irrationalen Wünschen getriebenen Unzufriedenen zugeschrieben wird. Im Extremfall werden diese als machohaft, frauenfeindlich, homophob oder rassistisch eingestuft. Die ultimativen Verbrechen gegen eine pluralistische, konsensorientierte Politik, ob wahr oder nicht. Das ist ganz interessant. Gestern schrieb mir ein Freund, nachdem es ja diese Anhörung gab von dem Amazon-Gewerkschafter Smalls. Was glaubst du, wann irgendwie die Liberalen so einen Skandal um ihn ausmachen können, dass er mal irgendwo was gesagt hat, gemacht hat oder so? Man wartet eigentlich nur darauf, damit sie ihn dann abservieren können, damit er doch nicht seine politisch tollen Forderungen, radikalen Forderungen durchsetzen kann. Und dann heißt es hier, der Brexit-Slogan Take Back Control wurde als bloßer Deckmantel für Fremdenfeindlichkeit abgetan, womit das Demokratiedefizit, auf das er abzielte, ignoriert wurde. Die Anhänger von Bernie Sanders wurden als Kumpel, Bros, verspottet, als ob die von ihm vertretene Umverteilungspolitik nur für junge weiße Männer von Interesse sein könnte. Durch Verleumdung wird jede Forderung des Volks als illegitim behandelt und die offizielle Politik hört auf, ein Weg für echte politische Auseinandersetzung zu sein. Und das fand ich zum Beispiel, konnte man bei der Wahl in Frankreich jetzt gut beobachten. Da hat dann Katharina Barley vor der ersten Wahl, also als noch alles möglich war, schon ermahnt die Leute, dass Macron gewählt werden muss und nicht so jemand wie Mélenchon, denn dann wäre ja alles schon verloren. Und man hat also versucht, immer wieder eine Politik jenseits von Macron, eine Linke, als unrealistisch, naiv, kindisch, vielleicht auch populistisch oder so abzutun. Natürlich sind diese anderen Politiker, die Zentristen, wenn man so möchte, auch alle Populisten in ihrer Art und Weise, aber das sind die guten Populisten. Und dass man also diese Alternative am besten noch durch irgend so einen Skandal, hier, der hat mal das und das bei Facebook vor 7 Jahren geschrieben, dass man sie damit aus dem Diskurs rausdrängt, das ist, glaube ich, schon was, was wir laufend erleben. Und deswegen ist das zwar kein Plädoyer für den Brexit von den Autoren, aber sie zeigen doch auf, dass sich in diesem Abstimmungsverhalten etwas Tiefergehendes zeigt, das nicht einfach damit zu erklären ist, naja, das sind halt einfach Hinterwäldler. Na. Auch wenn es dumm ist, für den Brexit zu sein.
Das finde ich jetzt wieder schön. In diesem Abstimmungsverhalten, ja, da kommt, das ist wieder, da kommt, da denke ich instinktiv an das Balzverhalten. Das Balzverhalten der jungen Männchen und dieser Bros, dieser Bernie Bros. Gut, ja, und es ist einfach dumm und so weiter. Also dazu muss ich nichts mehr sagen, sondern das greifen wir gleich nochmal auf in einem eigenen extra maßgeschneiderten Text, den ich dazu gezimmert habe. Und hören wir doch bitte einfach nochmal weiter. Also ja, da bin ich mir eben gar nicht so sicher, obwohl ich das Buch jetzt nicht kenne, aber Wolfgang ist sich da ganz sicher, das ist jetzt kein Plädoyer für den Brexit, sondern zeigt hier nur auf, ja, wie leicht man da abgestempelt wird. Und das fand ich auch sehr schön, sehr richtig, was er anbrachte aus Frankreich, dass irgendwie Katharina Barley dann dazu aufrief, schon im ersten Wahlgang Macron zu wählen, als ob ja jetzt die Wahl für Mélenchon dann auch schon irgendwie in Richtung des Wahlsiegs für Le Pen führen würde, als ob ja jetzt bei einem Duell im zweiten Wahlgang in der Stichwahl zwischen Le Pen und Mélenchon dann nicht Mélenchon nicht mindestens genauso gute Chancen hätte wie der ja, Establishment-Kandidat Macron, der eben da unten durch ist bei den Gelbwesten und diesen sozialen Bewegungen zum Glück. Aber ja, gut, das sind hier Detailfragen. Hören wir noch ein bisschen weiter und dann reicht es auch, glaube ich, schon mit den Clips hier.
Ja, genau. Es steckt so eine Faszination für Populismus drin. Sie widmen dem Begriff ja auch ein Kapitel und fragen dann gleichzeitig, nur weil die gerade regieren, anderen vorwerfen, sie seien Populisten, sind sie denn deswegen keine Populisten? Wir haben dieses Adam Tooze Buch gelesen, wie Menschen im Homeoffice ohne weitere, also demokratische Beauftragung, ja, aber Legitimierung, so ein bisschen fadenscheinig, einfach 14 Billionen Dollar locker gemacht haben. Mhm. So, jede Demokratisierung dieses Verfahrens hätte es verzögert und damit den Erfolg genommen. So, das muss man einfach so sagen. Und da ist so ein interessantes Einfallstor, dass die Autoren grundsätzlich erstmal jede Art von Populismus wohlwollend aufgreifen, weil sie vermuten, dass darin wieder die Anstachelung zu einem großen Systemstreit drinstecken könnte. Sei es die Trump-Wahl, sei es der Brexit. Hauptsache Debatte. Debatte first irgendwie. Erstmal wieder die Geschichte zum Laufen bringen. Wieder echte, und das muss man ja echt sagen, Anerkennungstriebfedern schaffen, für die Leute bereit sind, wirklich was zu opfern. Wir sind ja immer wieder fasziniert, der Wendler, Xavier Naidu und so weiter, wie sehr die ihre ganze wirtschaftliche Grundlage einfach geopfert haben, um irgendeine Ideologie auszubreiten. Das können wir ja gar nicht glauben, ja? Wie nicht duckmäuserisch das ist, sondern dass sie einfach wirklich Opfer gezeigt haben. Ja. Kann man auch wieder sagen, das ist dumm und so weiter und stimmt ja irgendwie auch, aber es fand halt trotzdem so statt. Und für diese Art des sich politisch Zeigens haben die hier große Sympathien.
Aber ich glaube, sie würden nicht so weit gehen, dass sie jetzt alles, was irgendwie stattfindet, als großartig als wahrnehmen, also wo immer irgendwo aufgemuckt wird, denn das sind ja oft einfach nur solche Unmutsbekundungen, die wirklich bloßes Ausagieren sind, die aber dann zu überhaupt nichts Sinnvollem führen. Aber was sie doch sehr schön aufzeigen können, ist, wie eigentlich so ein linksliberaler Konsens es auch immer wieder schafft, wirklich sinnvolle radikale Positionen, wie zum Beispiel die von Bernie Sanders, als nicht legitim dastehen zu lassen. Und ich finde, es ist ein Buch, das wirklich sehr polemisch manchmal es schafft, das zuzuspitzen, aber sehr differenziert in der Analyse ist und uns sehr gut aufzeigen kann, was haben wir denn eigentlich jetzt gerade für ein Koordinatensystem? Denn das ist ja auch so, dass das in einer Form immer wieder als Tabelle auch erscheint. Also das ist ja auch, dass wir mehrmals Tabellen in diesem Buch haben und dann gesagt wird, wo stehen wir eigentlich da heute? Also das Ende des Endes der Geschichte beginnt 2016 und geht jetzt so weiter. Und
dazu gehört aber zum Beispiel nicht nur Trump, sondern auch Corbyn, auch Sanders, Brexit natürlich, also nicht nur Trump und Brexit, sondern darüber hinaus.
Ja, und da sagen sie erstmal so, die hegemoniale politische Kraft ist Antipolitik. Antipolitik, das meint, und deswegen, weil sie den Bunga Bunga Podcast machen, wissen sie das so gut, eigentlich schon das, was Berlusconi verspricht. Es gibt eine generelle Tendenz, sagen sie, in der populistischen Politik, gegen Korruption zu sein. Jetzt denkt man ja erst einmal, naja, ist ja auch gut, wir haben uns ja selber jetzt aufgeregt über die ganzen Korruptionsfälle in Deutschland in den vergangenen Jahren. Und dann sagen sie, ja, das mag zwar alles stimmen und es gibt auch Korruption und die hat zugenommen, auch dadurch, dass es so viel Privatisierung gibt. Da hat man also erst einmal gute Möglichkeiten zur Korruption geschaffen. Aber mit dieser Antikorruptionspolitik ist oft Folgendes verbunden. Man will die Politik reinigen. Man will sagen, da ist die komische, korrupte Elite. Und von der müssen wir, und von der müssen wir die Welt oder zumindest unser Land befreien. Und dieser Gestus ist erstmal etwas, der überall ankommt. Also weil alle ja auch so ein diffuses Gefühl haben, die sind aber auch korrupt. Und ja, Korruption ist ja auch ein großes Problem, wenn man sich so Korruptionsindizes ansieht. Nur die Sache ist, diese Politik führt nicht dazu, dass man eigentlich noch zu einer zu einem institutionellen, wieder funktionierenden politischen Prozess kommt. Sondern man ist dann in diesem Modus der Antipolitik. Das ist ja das, was sie dokumentieren, die ist hegemonial. Und da heißt es, die Antipolitik kann von unten oder von oben kommen. Als organisatorische Entwicklung innerhalb der Massen oder von oben von bestehenden politischen Vertretern oder neuen Gegeneliten. Die Antipolitik, die sich gegen den Konsens der Manager richtet, scheint zu politisieren. Wenn Populisten einen Antagonisten zwischen Volk und Eliten behaupten und versprechen, den Sumpf trocken zu legen, ist das eine elementare Politisierung, denn sie fordert Spaltung statt Konsens, Störung statt Business as usual. Die Antipolitik zielt aber auch auf die politische Autorität selbst, auf die Möglichkeit der Repräsentation überhaupt. Diese Unfähigkeit, jeder denkbaren Macht Legitimität zu verleihen, ist wahrhaft antipolitisch und verheerend, nicht nur für die liberale Demokratie, sondern auch für die radikaldemokratischen Bewegungen. Das ist also auch eine ganz klare Kritik an diesen ganzen populistischen, auch linkspopulistischen Strömungen, dass die zwar in ihrem Eifer in gewisser Weise einen Punkt haben, den aber dann auch irgendwann so weit treiben, dass sie sagen, naja, also generell wollen wir nicht mehr von irgendwas repräsentiert werden. Wir selbst sind ja die Stimme, die stattfinden soll. Ja. Und dann fragt man sich aber, wie soll das politisch organisiert werden? Also eigentlich, auch wenn der hier nie erwähnt wird, ist es auch ein Luhmann-Buch, würde ich da sagen. Also das ist schon auch ein ganz klares Plädoyer für Organisationen, Institutionen und so Sachen. Nur vielleicht dann in anderer Weise demokratisch legitimiert. Aber es ist nicht ein Buch, das sagt, wir müssen jetzt einfach nur so eine radikale Intervention hinbekommen, irgendein Movement, sondern da sagen sie ja, das ist verheerend für die liberale Demokratie. Während also die Antipolitik anfänglich politisiert, birgt sie gleichzeitig die Gefahr der Abschaffung jeglicher Politik, ob von oben oder von unten. Das macht den Weg frei für autoritäre Herrschaft. Und das können wir ja wirklich perfekt an Trump sehen, das haben wir am besten vor Augen, dass Trump sagt, ich will diesen Sumpf da austrocknen in Washington und diese ganzen linksliberalen Eliten, Hollywood-Eliten und so weiter. Und in gewisser Weise hat er sogar einen Punkt, wenn wir uns ansehen, wie korrupt das ist. Wir haben das ja auch in diesem Amazon-Buch nachgelesen, was da in Washington so passiert. Und dann ist das aber so weit, dass eigentlich die Repräsentation selbst nicht mehr statthaft ist, alles wird dann abgeräumt und dann kommt man eigentlich nur noch dahin, dass man sagen muss, gut, dann kann ich das nur noch als autoritäre Herrschaft verstehen. Und das erklärt vielleicht ein bisschen auch diese Radikalisierung von Trump, auf die du ja auch immer wieder hinweist. Trump ist nicht so ins Amt gekommen, wie er rausgegangen ist, dass man dann, wenn man in diesem Furor weitermacht, eigentlich nur noch kommt, so jetzt bin ich der Präsident, jetzt regiere ich und am Ende lasse ich auch auf Demonstranten schießen, wenn es sein muss.
Genau, du hast es jetzt als Luhmann-Buch, das stimmt. In deutscher Sprache hätte man viel davon einarbeiten können. Ich versuche es mal so aus Lesersicht einfach nachzuarbeiten. Diese Antikorruptionspolitik, also da kommt jemand wie Trump und sagt, ich ziehe jetzt nach Washington und lege dort mal den Sumpf trocken. Ich kämpfe auch gegen den Deep State und so weiter. Mhm. Führt, sagen sie, zu Antipolitik oder Autokratie. Und als Beispiel haben sie dann Grillo, Trump, Bolsonaro, alles Leute, die sozusagen aus dem Volk, vom Lande, nicht aus der Akademiker-urbanen Schicht, Erdogan, genau, die sich da einfach Repräsentanten des einfachen Mitbürgers politisch durchsetzen. Und damit heben sie, und da könnte man jetzt Luhmanns Legitimation durch Verfahren einfach auf und sagen, Legitimation durch Person. Wir müssen als Wähler, wenn wir das wollen, diese Art der Antikorruptionspolitik, das ist ja ein sehr vulgärer Konzept so, aber wenn wir wollen, dass da jemand mit starker Faust einfach in die Hauptstadt einreitet und dort einfach mal aufräumt, dann bedeutet das, wir müssen uns komplett in diese Person investieren. So, und während wir dieses Amazon-Buch lesen und dort feststellen, ja, der Jeff Bezos, dem kostet das ganz schön viel Geld, in die Institutionen, die da sind, sich einzukaufen, stellen wir eben bei Trump fest, und das ist ja auch eine der großen Frank Underwood-Lehren, gleich aus den ersten Folgen, es gibt eben Macht und Macht. Man kann sich in Washington einkaufen für sehr viel Geld, dann hat man so Macht. Oder man wird Politiker und dann hat man echte Macht, weil dann kann man die Institutionen einfach abräumen, allein über populistischen Furor, wie du das gerade genannt hast, dass einfach 51% der Leute sagen, genau das will ich. Und es haben eben auch 49% der unter 40-jährigen Franzosen jetzt gesagt, ich will Le Pen. Also wir sind da auch kurz vor so einer Schwelle.
Genau. Und ich war kurz weg, habe das hier weiterlaufen lassen, kurz auf dem stillen Örtchen. Fassen wir also zusammen, Debatte ist Mist. Es muss darum gehen, die Debatte zu stürzen, sich nicht mehr an der auszurichten, nicht mehr zu sagen, dass es irgendwie der Volkswille und so weiter, der sich da durchsetzt. Und ja, es geht nicht darum, weiter zu sagen, durch eine polemische Debatte bringen wir die Geschichte wieder in Gang, sondern das Volk wird es von sich aus nie einsehen, dass politisch etwas zu tun wäre und wird von seinen imperialistischen Handlangern dann immer wieder, oder nee, von seinen imperialistischen Beherrschern dann eben immer wieder dahin geführt, zu betonen, dass alles beim Alten bleiben müsse, dass sie sich nichts ändern darf, dass die alten Strukturen doch die wahren sind. Dieser Konservativismus, das führt uns dann zu Badiou hin. Aber bleiben wir hier bitte noch kurz stehen beim Thema des Brexit. Dazu habe ich nämlich wiederum eine Tweet-Kette verfasst. Das kennt ihr ja schon. Gut, und die hier ist nicht so blutrünstig, würde ich sagen. Und ich hatte den Schlussteil schon vorgelesen vor 2, 3 Folgen, nämlich dieses knechtische Mindset, angeblich abgeschafft in der Französischen Revolution. Aber das beste Beispiel ist ja dieser Podcast hier. Auch mein Podcast, ja. Dass man eben doch noch geknechtet ist heutzutage und da gar nicht aus diesen wirren, voraussetzungsaufgeladenen Diskursmustern ausbrechen kann. Nun, Tischlein Decklich schreibt hier am 13. September. Zum Glück weiß der neue 20er-Podcast genau Bescheid. Der Brexit ist eine dumme Entscheidung. Als Corona-Protestant sein Einkommen aufs Spiel zu setzen für den Widerstand wie Naidu, ist zwar mutig, aber ebenfalls dumm. Ja, was Xavier Naidoo genau macht, weiß ja auch gar nicht der Wendler. Weiß nicht mal genau, wer das ist, aber ja, vielleicht bei Naidoo ist in dieser Verschwörerecke, habe ich so mitgekriegt, in einer Ecke der Verschwörungsdenker, die eher auch mit ja, eher weit hergeholten Thesen hantieren, aber er hat sich jetzt irgendwie auch wieder entschuldigt und wieder Zuflucht gesucht in diesem unter dem Rock der ja, Propagandabegriffe des Liberalismus, wie es schön hieß bei Cohn, und jetzt also wieder irgendwie sich von den Verschwörungserzählungen abgekehrt, wie auch immer. Ist ja egal, nur sehr witzig hier, ja, also einerseits für den Brexit zu sein, ist dumm, andererseits als Corona-Protest. Gegen dieses Corona, gegen die Gewaltherrschaft der Bundesregierung zu protestieren, das ist auch dumm. Oder ja, zumindest sein Einkommen dafür zu opfern. Wie auch immer. Also ja, was soll man dazu noch sagen? Zu solchen degenerierten Aussagen hier von sogenannten Demokraten, die hier ja, betonen, wie gut sie es haben in der Demokratie. Und dann aber, wenn jemand demonstrieren geht oder nicht einverstanden ist mit dem Regierungskurs, dann ist es auch irgendwie dumm. Und, oder wenn er ganz transzendent das System EU in Frage stellt, das geht natürlich auch nicht. Also es ist ja klar, Stefan, ne? Dieses System... Differenzierung, das ist ja klar, dass wir in der EU einfach noch einen besseren Vertrag brauchen, bessere Mitgliedschaftsbedingungen und das ist ja wohl klar. Die EU selbst ist doch nicht dieses Problem, dieses neofaschistische Regime. Nein, das darf nicht gedacht werden. Gut, nun aber, ich hoffe, das habe ich vorgelesen mit dem neofaschistischen Regime Scholz und von der Leyen. Das war weiß ich gar nicht, wenn nicht, dann lese ich es irgendwann noch vor, in einem Text über Argentinien, die Weltsituation des Proletariats. Aber ja, jetzt, das war nur der erste Teil hier. Ist zwar dumm, ja, ist dumm. Ja, ihr Schmalspur-Intellektuellen, wie schön, dass ihr noch den Überblick habt. Sonst wüsste wirklich niemand mehr Bescheid, was gerade der Konsens der Linksliberalen ist, dessen Verletzung, Achtung und soziale Prestige-Einbußen kostet. Ich frage mich nur, wie man so leben kann. Wie kann man morgens in den Spiegel blicken? Mir würde diese Welt einfach zu komplex, in der man über so viel Bescheid wissen muss. Genau, ein etwas esoterischer Punkt hier, aber damit meine ich nur, ja, auch ich fühle es ja so, ich tue hier ja nur so, als würde ich nicht gern Bescheid wissen wollen, aber ich wüsste ja eigentlich auch gern, was ist mit die Wahrheit über den Brexit oder über Trump, was ist da jetzt die richtige Entscheidung zu wählen? Und fühle mich halt auch noch so dem ausgeliefert, dieser latenten Gefahr lächerlich gemacht zu werden. Der Beweis könnte doch noch kommen, der Brexit ist die ganz dumme Entscheidung und so. Ja, gut, aber jetzt... ja, und da könnte ich einfach nicht mehr in den Spiegel blicken, wenn ich das noch weiter drin würde und mich fragen würde, ja, was muss jetzt die meine Haltung sein zu diesem, jenen neuen tagespolitischen Ereignis? Ja, weiter im Text. Aber der Punkt ist ja, es geht darum zu wissen, wo und wie die Geldströme fließen, Real Assets verbucht werden, echte politische Organisation stattfindet. Da, wo viel Kapital ist. Und das ist nicht so schwer rauszufinden. Grob gesagt, hier in Europa haben wir es gut, die Restwelt soll sich mal nach uns richten und tut das ja auch aus kolonial verfestigter Gewohnheit, die wir nicht aufheben möchten, sondern als Siegeszug der liberalen Demokratie verbrämen. Daher also, es ist ganz einfach zu wissen, dass der Brexit schlecht ist, weil er ja die Kapitalströme ausbremst. Jeder will doch Brot haben und volle Supermarktregale. Das ist ja wohl klar. Und so weiter und so fort. Ja, sehr schön hier. Jeder will doch im Supermarkt was haben. Und jetzt gibt es scheinbar keine Lastwagenfahrer mehr dort. Aber ja, was soll das mit der EU zu tun haben? Die können ja trotzdem dann weiterhin Einwanderungsabkommen machen mit Polen. Und die Polen werden ja froh sein, dann weiterhin dorthin zu kommen, solange zumindest noch etwas mehr Kapital dort ist in Großbritannien. Also ist nicht ganz klar, was soll das eigentlich, dieses Geschwätz von der EU, und das ist, bricht gleich zusammen, Großbritannien, wenn sie sich davon lösen. Nee, das, Großbritannien hat sicher andere Probleme, sehr große Probleme auch mit dieser Klassenspaltung, sozialen Lage, die Engels schon damals beschrieben hat und die heute auch nicht viel besser ist, sondern die Leute sind halt so psychologisch beherrscht und daran gewöhnt, das zu akzeptieren als liberale Demokratie und sagen, ach so, ja, es darf halt nicht besser gehen. Und Engels hat damals noch diesen Mythos geliefert, zu sagen, ja, es müsste besser gehen, wir müssten diese Ausbeute enteignen, die Verhältnisse umdrehen, dass wir an den Schalthebeln der Produktionsmittel sitzen. Nun gut, aber jetzt weiter. Es gilt, treu zu bleiben gegenüber unseren Machthabern und diese Treue aber als das Produkt der selbstgewählten demokratischen Knechtung erscheinen zu lassen. Das ist also so das Programm, die Haltung oder die Anti-Haltung des Neue 20er Podcasts. Ja, ja, wir sind hier geknechtet, das ist auch irgendwie regiert. Ja, jede Regierung ist autoritär, aber das ist irgendwie selbst gewählt, das haben wir uns selbst ausgesucht, dass wir so regiert werden, demokratisch hier, und das ist ganz klar, das ist ganz richtig. Gut. Die EU ist undemokratisch. Kein Problem, dann legen wir ihr das sogar als Vorteil aus, denn so kann die CDU immerhin nicht reinfunken. Man misstraut also der CDU und der deutschen demokratischen Politik richtigerweise, zieht aber nicht den Schluss, es dann gleich sein zu lassen mit Demokratie in Anführungszeichen, sondern hofft auf anonyme Brüsseler Bürokraten. Wie absurd kann es noch werden? Ja, einfach sein lassen damit, diese Politiker entmachten von der CDU und wie in der Deutschen Demokratischen Republik, dass da die Sozialistische Partei die Macht hat, dass ihr so aufziehen, die Herrschaftsform, dann führt das nämlich auch zu einem besseren Begriff von Demokratie, und dieses Symbol der Demokratie ist da verankert, zumindest mal im Namen der DDR, aber es ist nicht dieses Kasperle-Verfahren, das dann diese Pseudo-Legitimation verleiht, die dieser Gewaltherrschaft das menschliche Antlitz verleiht, dass jeder noch zur Wahl gehen darf oder dass irgendwelche ja, Rechte in der Verfassung festgeschrieben sind, auch wenn sie nicht eingehalten werden oder willkürlich ausgesetzt werden können für einen völlig undefinierten Zeitraum, wie etwa in der Pandemie. Aber auch sonst ist diese Verfassung ja unter dem Vorbehalt der Kapitaleffizienz und, oder der öffentlichen Meinung, eben, wie es bei Badiou so schön heißt. Ja, also die deutsche demokratische Politik, die heutige, die ist das ganz Falsche. Und man müsste nur sehen, auch wenn die Deutsche Demokratische Republik abgeschafft wurde oder verloren hat, ist sie nicht falsch, sondern das richtige, wegweisende. Und genau, sich nicht in diesen öffentlichen Debatten verstricken. Brexit hin oder her, diese drei Autoren wollen einfach, dass es irgendwie Polarisierung gibt. Aber nein, sage ich, einfach für sich selber denken oder diesen kleinen Kreis der Revolutionäre ausbilden. Denn das Volk wird sich nicht überzeugen lassen und muss es auch nicht. Damit bürden wir dem auch zu viel auf und sagen ihm noch, du bist ja schuld. Genau, das ist diese deliberative Demokratie. Das kann es auch nicht sein. Wir wissen es alle, wie handlungsunfähig wir alle eigentlich sind und eigentlich auch nur Normbefolger und Traditionswahrer sind. Gut, nun weiter im Text. Wenn man löblicherweise die Hoffnung in die Kompetenz unserer deutschen Politiker verliert, sollte man danach streben, deren Einfluss zu reduzieren, nicht nur in der EU. Ja, sehr schön, das ist genau das Programm der Revolution. Diese bisherigen Politiker müssen ihren Einfluss verlieren. Nicht nur die, aber auch diese Habecks, die da jetzt, wie es hieß, Habeck lässt jetzt seine Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium per Verfassungsschutz überwachen, ob sie nicht eine Russland, zu Russland freundliche Haltung haben. Und irgendwie trauen sie sich gar nicht mehr, ihre Fachmeinung zu äußern, hieß es, weil sie dann als verfassungsfeind gelten. Und ja, das ist irgendwie auch logisch mit diesem Corona-Regime, nur zu erklären, wie ich meinte, das ist irgendwie die kognitive Vorbereitung, dieser hypernormale Angstzustand jetzt seit über 2 Jahren, dass, ja, da ist niemand, der das plant, dass sich dieses Corona-Regime und der Ukraine-Krieg dann so perfekt ineinander angegossen anfügen und diese Hysterie einfach weitergewälzt werden kann auf die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Aber es ist trotzdem ein ideologischer Mechanismus, darin behaupte ich, um etwas sehr Gefährliches, was so überhaupt nicht möglich gewesen wäre ohne diesen Vorlauf mit Corona. Aber nun gut, jetzt weiter hier im Text. Oder nein, genau, jetzt kommt nämlich, man weiß nicht, was man von Corona halten kann. Ist es eine so schlimme Pandemie? Und das hatte ich damals schon vorgelesen. Gut, das war es dann hiervon. Aber Moment mal, das war ja gar nicht das. Ich wollte hier nämlich noch was Spezielles vorlesen, wo vorkam, wir haben irgendwie was vor den Latz geknallt bekommen. Moment mal. Also, wir haben die... Das ist so schön. Oh Gott. Hoffentlich habe ich das irgendwo gespeichert, weil ich hatte... Interessant. Das finde ich jetzt nicht, ist egal. Machen wir deshalb weiter mit Badiou. Hoffentlich finde ich das noch. Denn da hieß es, ja, wir sind hier im Westen irgendwie so hypernormalisiert, irgendwie, ja, haben einfach alles hinzunehmen. Wir haben die letztgekommenen Krisen vor den Latz geknallt bekommen. Klima, Corona, Krieg, Geldentwertung, Wirtschaftseinbruch, Unsicherheit, EU-Divergenz, Zerfall, Auflösungserscheinungen. Ja, und das alles haben wir vor den Latz geknallt bekommen und wisst jetzt nicht mehr. Und sind deshalb einfach nur auch nur gehorsam gegenüber unserer autoritären Regierung. Und gut, lesen wir nun in Badiou rein. Auch wenn ich das damals schon vorgelesen hatte, egal, jetzt Seite 47. Ob man die Ethik als durch Konsens definierte Vorstellung des Bösen oder als Sorge um den anderen festlegt, Ethik bezeichnet vor allem die für die gegenwärtige Welt charakteristische Unfähigkeit, ein einziges Gut zu benennen und zu wollen. Man muss sogar noch weitergehen. Die Herrschaft der Ethik ist ein Symptom für eine Welt, die eine merkwürdige Kombination aus Resignation vor dem Notwendigen und aus einem rein negativen, ja destruktiven Willen beherrscht. Diese Kombination muss als Nihilismus bezeichnet werden. Nietzsche hat sehr gut gezeigt, dass die Menschheit lieber das Nichts als Nichts will. Also lieber das Nichts anstreben, als gar nicht mehr zu wollen. Wir werden den Namen Nihilismus diesem Willen zum Nichts, das wie die Zweitbesetzung der blinden Notwendigkeit ist, vorbehalten. Erstens, Ethik als Markt der Notwendigkeit. Der moderne Name der Notwendigkeit ist, wie man weiß, Ökonomie. Im Ausgang von der ökonomischen Objektivität, die man bei ihrem Namen nennen muss, nämlich die Logik des Kapitals, organisieren unsere parlamentarischen Regierungen die öffentliche Meinung und eine Subjektivität, die von vornherein gezwungen sind, das Notwendige zu bestätigen. Die Arbeitslosigkeit, die produktive Anarchie, die Ungleichheiten, die vollständige Entwertung der manuellen Arbeit, die Verfolgung der Ausländer. All dies hat einen heruntergekommenen Konsens über einen Zustand der Dinge, der ebenso zufällig ist wie das gerade herrschende Wetter, als Grundlage. Zur Grundlage. Hat dies zur Grundlage. Aber man muss über diesen Konsens feststellen, dass er einem unbeugsamen und endlosen äußeren Zwang gehorcht. Der ist also heruntergekommen, dieser Konsens. Genau, da meinte ich, sich da lieber gar nicht mehr einmischen, auch nicht versuchen zu polemisieren, diese Debatten, auch wenn ich hier polemisch bin, aber nicht auf diese Masseziele der Leute, die dann, ja, wie bei Brexit oder Trump, sagen einfach, dann für eine demokratische Wahl agitieren, sondern nee, für diese revolutionäre Vorhut, die die Dinge in die eigene Hand nimmt. Nun, die parlamentarische Politik, wie sie heute praktiziert wird, besteht keineswegs darin, von irgendwelchen Prinzipien abhängige Ziele festzulegen, also wie bei Stalin etwa noch, kleine Anmerkung hier von mir, und sich die Mittel zu geben, sie zu erreichen. Sie besteht darin, das Spektakel der Ökonomie in eine resignierte, zustimmende öffentliche Meinung, wenngleich diese auch instabil ist, umzuwandeln. An sich selbst ist Ökonomie weder gut noch schlecht. Sie ist der Ort keinerlei Werts, es sei denn des Handelswerts und des Geldes als allgemeinem Äquivalent. Es geht ihr mehr oder weniger gut. Politik ist das subjektive oder bewertende Moment dieser neutralen Äußerlichkeit. Denn die möglichen Sachverhalte, deren Bewegung sie zu organisieren vorgibt, werden in Wirklichkeit von vornherein durch die äußere Neutralität des ökonomischen Bezugs umrissen und annulliert. Ja, das ist wunderbar, was er schreibt. Der klingt komplex, aber ist ganz einfach, dass man einfach weiß, die ökonomische, das ist das technokratische Regime, ne? Da gibt es gar nichts dran zu doktern. Wir wissen, Habeck, der kann ja auch nichts machen. Das ist so, ja, man kann ihn zwar verachten oder jetzt die Wut auf ihn spüren, aber wir wissen auch, ja, was soll der machen? Der kann halt die Übergewinne nicht abschöpfen, der kann halt keine ordentlichen Gesetze machen. Es ist irgendwie diese Ökonomie, das ist das ganz Technokratische, da dürfen wir gar nicht dran rütteln und wir wollen es auch nicht. Nun. Derart, dass die allgemeine Subjektivität unvermeidlich auf eine Art überkritischer Ohnmacht verwiesen wird, deren Zustand der Leere durch Wahlen und kleine Sätze der Parteichefs ausgefüllt wird. Diese kleinen Sätze. Dass das schon reichen soll, das ist... Gleich vom ersten Augenblick der Konstituierung der gegenwärtigen Subjektivität an, nach Begriffen der öffentlichen Meinung, spielt die Ethik ihre Rolle als Begleiterin. Denn sie bestätigt auf Anhieb die Abwesenheit jeden Projekts, jeder Emanzipationspolitik, jeden wahrhaft kollektiven Anliegens. Indem Ethik im Namen des Bösen und der Menschenrechte der positiven Vorschrift der Möglichkeiten, dem Guten als Übermenschheit der Menschheit, dem Unsterblichen als Herrn der Zeit den Weg versperrt, akzeptiert sie das Spiel des Notwendigen als objektive Grundlage aller Werturteile. Das berühmte Ende der Ideologien, das man überall als die gute Botschaft, die die Rückkehr der Ethik formt, verkündigt, bedeutet der Sache nach Anknüpfen an die Schikanen der Notwendigkeit und außergewöhnliche Verarmung des aktiven, aktivistischen Werts der Prinzipien. Die Idee selbst einer konsensuellen Ethik, die von dem allgemeinen Gefühl, das durch den Anblick der Grausamkeiten hervorgerufen worden ist, ausgeht und die alten ideologischen Trennungen ersetzt, ist ein mächtiger Faktor der subjektiven Resignation und Zustimmung zu dem, was es gibt. Denn das Wesen jeden emanzipatorischen Projekts, jeden Aufkommens einer noch nie dagewesenen Möglichkeit besteht darin, die Bewusstseine voneinander zu trennen. Denn wie könnten das Unberechenbare einer Wahrheit, ihre Neuheit, das von ihr in festgesetztes Wissen vollzogene Lochen, in eine Situation eingeschrieben werden, ohne dabei entschlossene Gegner anzutreffen? Genau deshalb, weil eine Wahrheit in ihrer Erfindung die einzige Sache ist, die für alle da ist, vollzieht sie sich in der Wirklichkeit nur gegen die herrschenden Meinungen, die nie für alle, sondern immer nur für einige arbeiten. Und gewiss, diese wenigen verfügen über ihre Stellung, über ihr Kapital, ihre Medien. Aber vor allem haben sie die inerte Macht über die Realität und die Zeit und spielen diese Macht gegen das aus, was als ganze Wahrheit je nur das zufällige, ungewisse Aufkommen einer Möglichkeit des Zeitlosen ist. Wie es Mao Zedong mit seiner üblichen Einfachheit sagte, wenn du eine Idee hast, dann muss eins in zwei geteilt werden. Nun, Ethik präsentiert sich ausdrücklich als seelischer Zusatz zum Konsens. Die Zweiteilung erregt ihr Abscheu. Genau, da gibt es irgendwie diesen Konsens, diese Äußerlichkeit. Ja, es darf gar nichts in Frage gestellt werden. Und das ist der seelische Zusatz, dann die Ethik, dass wir sagen, oh, ja, in unserer Seele, die wollen wir auch noch gut verpflastern. Oder ja, wir wollen die, dennoch so ein Schlafmittel geben, und das ist dann diese Ethik. Nun, die Zweiteilung, also diese Teilung der Bewusstseine, der Gehirne, dass die einen jetzt das glauben, die anderen das und da ganz harte Widersprüche sind, das erregt ihr Abscheu, weil es Ideologie, Festhalten an der Vergangenheit ist. Sie ist also Teil dessen, was jede Idee und jedes Projekt kohärenten Denkens verbietet, und sie gibt sich damit zufrieden, auf ungedachte und anonyme Situationen das humanitäre Geschwätz, welches, wie wir gesagt haben, selbst keinerlei positive Idee von Humanität enthält, aufzudrücken. Genau. Und ich glaube, das reicht dann an der Stelle. Kurz noch ein Kommentar nur hier zu diesem Absatz, wo es hieß, eine Wahrheit ist die einzige Sache, die für alle da ist. Eine Wahrheit in ihrer Erfindung, genau. Gut, vielleicht nachher wird sie irgendwie patentiert. Jemand, ja, verleibt sie sich ein und hat irgendwie dann den Zugang dazu. Aber egal, was er jetzt damit meint. Klar ist ja, eine Wahrheit wie die von Marx, die ist für alle da, und die öffentliche Meinung, das, was die Zeitungen verkünden täglich, ist aber nur für einige da. Die öffentliche Meinung ist die Meinung, die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden, sagten damals eben schon Marx und Engels. Und ja, es ist also klar, wenn das wirklich für alle da ist, muss ja nicht Marxismus sein, sondern irgendeine Idee eines progressiven Fortschritts, einer Emanzipation in den sozialen Verhältnissen, im Leben des Menschen, dann ist irgendwie klar, wenn aber die alte, die vorhergehende Situation so ist, dass einige halt profitieren und da die Meinung über die Meinung so herrschen, dann wird es also in dieser neuen revolutionären Situation Leute geben, die dieser neuen Wahrheit entschieden entgegentreten und die bekämpfen und sagen, nee, also das mit Zähnen und Klauen will ich hier meine alten Gewissheiten verteidigen. Und ja, das ist diese Zweiteilung der Bewusstsein. Da muss man sich entscheiden. Das ist sehr wichtig, diese Agitation dann. Und da, ja, es ist ja wirklich so mit den Volksmassen, da müssen wir auch wirklich auf die Massenlinie achten in so einer Revolution. Ich meine, nur eben vorbereitend für die Revolution macht es keinen Sinn, auf die Volksmassen zu zählen und zu meinen, die würden irgendwas einsehen. Aber da dann ja schon, denn das ist ja auch der Sinn, dass wir das Leben des Volkes verbessern, so wie in China. Und ja, also es kann sich diese Wahrheit nur gegen die herrschenden Meinungen vollziehen, weil diese herrschenden Meinungen per Definition ja für einige, nur für einige wenige arbeiten, weil der Zustand jetzt einige wenige begünstigt und andere knechtet. Und ja, also so eine Sache, so eine neue Wahrheit, die für alle da ist, die wird nicht von allen gut geheißen werden. Auch wenn es paradox klingt, man könnte ja sagen, ja, wenn es doch gut ist für alle, dann würden ja auch alle das sofort einsehen. Aber nee, das ist eben nicht so. Sondern diese alten Pfründe, diese Trägheit, genau diese inerte Macht über Raum und Zeit. Und es ist auch meine Trägheit, wieder kann ich euch hier sagen, hier kann ich einfach nur abrupt abbrechen und sagen, ich habe schon auch wieder diese Trägheit zu schlafen, mich niederzulegen oder was auch immer. Jetzt einfach zu sagen, komm, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das, ja, beenden wir das einfach für heute. Und vielen Dank, dass ihr da wart. In diesem zeitlosen Moment, wo ich das hier aufnehme und wo ihr das hört, auch wenn mehrere Monate dazwischen liegen, das macht gar nichts. Das ist trotzdem dieser zeitlose Moment. Und dann bis zur nächsten Zeitschleife.